Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel, heute weniger, sondern mehr Geburt und Doulas. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert mit Jill Marxer heute und wie immer Andi Gredig. Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Hallo Jill.
Hallo Dorothea.
Du bist heute hier da und ich möchte dich gleich am Anfang vorstellen. Das ist mir nämlich beim letzten Podcast mit Dominik Müller passiert, dass keiner wusste, wer er eigentlich ist. Jill hat Religionswissenschaft und jüdische Studien studiert, hat gerade ihre Promotion, also ihre Doktorarbeit, abgegeben und wird im Januar anfangen, in den jüdischen Studien als Postdoktorandin zu arbeiten. Stimmt, oder?
Stimmt, total.
Und Andi ist heute eben auch wieder mit beim Gespräch dabei, ja, sodass wir zu dritt uns mit einem Thema auseinandersetzen, das zu Beginn deiner Promotion gar nicht so bekannt war, inzwischen aber ziemlich prominent in den Medien platziert ist. Zum einen durch eine Studie zu Frauen im Asylwesen und die Gesundheitsversorgung, gerade im Hinblick auf Schwangerschaft und Geburt, die sie erleben, also die ihnen zur Verfügung steht. Und das andere eben im Hinblick auf Doulas oder vielleicht breiter gefasst Geburt, Geburtswesen, Praktiken in der Schweiz. Doulas, immer noch wissen ganz viele Leute überhaupt nicht, was das ist. Und ich glaube, du auch, Andi, wusstest am Anfang gar nicht.
Nee, ich habe zum Glück hat Jill ja einen Artikel mal geschrieben im Fakultativ in unserem Magazin und da habe ich dann sehr viel drüber erfahren, sonst hätte ich überhaupt keine Ahnung und bin tatsächlich auch sonst jetzt außerhalb von diesem Artikel Doulas nicht begegnet bis jetzt.
Gut. Dann sind Doulas?
Genau, beginnen wir da. Doulas sind Frauen, die andere Frauen auf emotionaler, psychosozialer Ebene bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleiten. Sie haben keine medizinische Expertise, also sie müssen nicht eine medizinische Praxisassistentin, Ärztin, Gynäkologin oder Ähnliches sein. Meistens bringen sie einen gewissen Wissensschatz mit sich oder ein großes Interesse. Sie wissen ganz klar um den Geburtsablauf Bescheid, aber sie haben nicht die Kompetenz, medizinische Entscheidungen zu treffen. Sie werden also aus anderen Gründen als einer medizinischen Begleitung von den Schwangeren engagiert.
Gut, aus anderen Gründen, aber welche Gründe legen sich denn da nahe?
Meistens geht es um eine kontinuierliche Geburtsbegleitung. Viele Frauen wünschen sich eine Person an ihrer Seite, die sie kennen. Vor allem aber auch, die während der ganzen Geburtszeit, dann eigentlich, die ja unberechenbar lang sein kann, ja, an stimmt. ihrer Seite ja. verweilt.
Und das wäre eine Hebamme nicht genauso? Oder ist das nicht eigentlich die Hebamme?
Im besten Fall schon. Es gibt aber einen Hebammenmangel und es ist schwierig, dass eine Hebamme wirklich über die ganze Geburtszeit kontinuierlich im Raum des Kreissaals anwesend sein kann. Und für viele Frauen ist das ein Unsicherheitsfaktor, das im Vorfeld nicht zu wissen, dass sie sich gerne davor schon um eine kontinuierliche Geburtsbegleitung kümmern.
Ist das der Grund, warum Doulas jetzt eigentlich populärer sind, zumindest mal in der Schweiz, als noch vor 10, 20 Jahren?
Das würde ich definitiv sagen, dass das mit ein großer Grund ist, genau.
Also der Mangel eigentlich an Hebammen?
Ja, oder es gibt vielleicht nicht zwingend viel zu wenig Hebammen, aber sie haben immer mehr Aufgaben und sie müssen im Vergleich zu noch vor einigen Jahrzehnten noch viel stärker protokollieren, was alles in einem Geburtsprozess abläuft. Und das findet meistens außerhalb des Gebärzimmers tatsächlich statt, was wiederum dazu führt, dass in dem Moment, in dem sie protokollieren oder eine andere Schwangere ja. begleiten, nicht bei der ja. anderen Frau eben anwesend sein können. Und deshalb diese kontinuierliche Konstanz nicht gegeben sein kann, außer man hat ein Versicherungsmodell, das beispielsweise eine Beleghebamme bedingt.
Aber das ist ja jetzt eigentlich ein ziemlich moderner und zeitgenössischer Grund. Doulas gibt es ja schon sehr viel länger.
Doulas als Geburtsbegleiterin gibt es eigentlich schon immer. Das ist auch das, was die Doulas selbst sagen.
Es gab schon immer. Also schon in der Steinzeit?
Ja, vermutlich, ja, weil Frauen, die Frauen bei der Geburt begleiten, das ist eigentlich die Basis des Doula-Wesens.
Aber ist das nicht häufig, so würde ich mir so ganz praktisch vorstellen, eher eine Mutter oder eine Schwester gewesen?
Ja, genau. Und das ist eigentlich der Kerngedanke des Doula-Wesens, dass es eben die Art der Arbeit schon immer gab. Mhm. Und irgendwann kam dann die Idee, das Doula zu nennen. Und das ist nicht so ganz rekonstruierbar, wie das eigentlich dann lief, dass sich Doulas plötzlich Doulas nannten. Also referiert wird auf dieses das gab es schon immer und das war schon immer da. Mit der Benennung aber als Doula, so genau lässt sich das nicht nachvollziehen.
Also was sind denn die ältesten Quellen, weißt du das? Du bist ja keine Historikerin.
Nein, ich bin keine Historikerin.
Sozialwissenschaftlerin und hast auch hier ja an der Fakultät als Sozialwissenschaftlerin in der Religionswissenschaft gearbeitet. Aber auch Sozialwissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftlerinnen haben ja immer so ein Faible auch für die historische Dimension.
Ja, absolut. Und das ist ein wirklich sehr interessanter Aspekt, denn Doula als Begriff wurde durch die Anthropologin Dana Raphael bekannt in den 70er Jahren. Sie hat zum Stillen und zur Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind geforscht und hat dann, so erzählt sie es selbst in ihrem Werk, das 1973 erschienen ist, schreibt sie, sie habe einer Bekannten von dieser Forschung erzählt und sagte, Stillschwierigkeiten würden vor allem dann auch auftauchen, wenn die Mutter nicht genügend Unterstützung hätte im frühen Wochenbett und bei der Geburt. Und es ließe sich da eine Konsequenz ziehen, dass wenn diese Geburt besser begleitet wäre, dann wäre die Stillbeziehung besser, was in ihrem Sinne wäre. Und diese Freundin, je nachdem, manchmal ist es ihre Schwiegermutter, je nach Erzählung ist es auch einfach eine Bekannte von ihr, die Griechin war, sagte dann, ja, solche Frauen gibt es in Griechenland schon immer und man nennt sie Doulas. Und so wurde dann eigentlich tradiert, dass diese Begleitung in diesem Übergang in die Mutterschaft eine Doula sei. Und ich habe das dann versucht nachzuvollziehen und habe mit einer Gräzistin hier an der Universität Zürich noch kurz darüber gesprochen. Und ihr sagte das gar nichts, das Konzept Doula. Sie sagte auch, es gibt keinerlei Überlieferung, dass das ein positiv konnotiertes Konzept sei, sondern dass das wirklich für die weibliche Form von Sklavin, dienende Frau gilt. Und auch diese Begriffsbedeutung wird auch heute noch von den Frauen, von den Doulas verwendet, aber in einem positiven Sinne. Ja. Im Sinne von, wir dienen der werdenden Mutter und nicht unbedingt dem Kreislauf.
Aber das heißt, du würdest davon ausgehen, dass tatsächlich diese Rolle schon sehr, sehr lange, also auch in der Antike gab, in wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Kulturen auch, der Begriff Doula dann aber tatsächlich erst in den 70er Jahren aufgekommen ist.
Ja, genau.
Und ich finde das spannend, dass das gerade so die 70er Jahre sind. Andi schaut sehr skeptisch, weil wahrscheinlich ist das jetzt wieder für dich eher weiter weg. Ich erinnere mich gut, dass in der während der Schwangerschaft meines ersten Kindes, und der ist 88 geboren, da war das diese alternative Stillgeburtsszene, die war sehr stark geprägt von den 70ern. Und deshalb assoziiere ich dieses Doula-Wesen schon auch sehr mit diesem, ja, etwas fast anti-bio-schulmedizinischen Zugang zu Geburt, mit dieser Kritik an Kliniken, Kritik an der Gynäkologie im Hinblick auf Geburt. Ist das heute immer noch so?
In den meisten Fällen vermutlich nicht. Also das könnte ich empirisch auch so nicht erheben. Viele Doulas sehen in der Schulmedizin absolut einen sehr wichtigen Player in diesem ganzen Konzept von Schwangerschaft und Mutterschaft.
Also sie sehen sich dann eher als Ergänzung.
Genau. Und viele Doulas arbeiten auch wirklich gut mit den Hebammen zusammen und sagen sich gegenseitig, wir haben dasselbe Ziel, wir wollen, dass es der Mutter und dem Kind gut geht. Und die Doulas sehen sich da als teilweise als Ergänzung für die Hebammen. Ja. Beispielsweise auch während der Corona-Pandemie, als die Hebammen noch stärker gefordert waren, weil teilweise auch nicht die Ehepartnerinnen mitkommen durften in den Kreissaal, hat der Doula-Verband auch einen Medienbrief geschrieben an den Hebammenverband, um Angebote zu schaffen, damit sie dort den nichtmedizinischen Teil der Geburt begleiten könnten, um sich da als Ergänzung anzubieten beispielsweise. Ja. Also da gibt es durchaus gute Kooperationen und ist nicht immer ganz konfliktfrei, ist klar.
Darf ich da eine naive Frage stellen? Bei der Geburt, du hast gesagt, die Frauen, also diese Doulas sind dann da einfach dabei. Kann ich als gebärende Frau auswählen? Könnte ich da auch 4 Leute dabei haben? Ist das irgendwie, also kann man da einfach sagen, die Person soll dabei sein?
Das ist je nach Krankenhaus ein bisschen unterschiedlich. Es gibt da schon Regelungen, wer dabei sein darf. Normalerweise sind da die Krankenhäuser schon spendabel. Also sie möchten, dass es der Frau gut geht. Mhm. Und es ist da meistens kein Problem, dann mehr als jemanden mitzunehmen. Aber 4 Doulas wäre unrealistisch. So.
Aber Doulas haben dann innerhalb dieses Prozesses auch eine spezielle Rolle? Also wenn jetzt einfach eine Freundin sonst dabei wäre? Oder
das
werden
würde
die gleich,
auch gehen.
Die werden vom Krankenhaus dann gleich behandelt?
Genau, die werden gleich behandelt. Es hilft natürlich, dass gewisse Doulas schon sehr vertraut sind mit dem jeweiligen Klinikpersonal, weil sie sehr häufig an den spezifischen Orten beispielsweise begleiten. Also ich habe auch mit jüdischen Doulas geforscht und diese beispielsweise kennen dann die Spitäler schon sehr gut und auch das ärztliche und gynäkologische und das Hebammenteam, weil sie halt immer wieder in denselben Kliniken mit jüdischen Frauen gebären. In dem Sinne haben sie schon ein bisschen einen anderen Status, aber für das Klinikpersonal ist es einfach wichtig, dass die Regeln klar sind, wer gehört wohin quasi während dem Geburtsprozess.
Wenn du so sagst, explizit jüdische Doulas, ist das einzig spezifisch daran, dass das Frauen sind, die Jüdinnen sind?
Für die jüdischen Doulas ist ihr Jüdischsein wichtig, weil sie tatsächlich jetzt in meinem Fall nur jüdische Frauen begleiten. Genau, sie selber sind jüdisch-orthodoxe Doulas, die andere Frauen aus ihrer eigenen Gemeinde begleiten und nicht jüdische
Aber
Frauen.
Aber da kommt dann vermutlich noch mehr Wissen dazu, als nur Wissen um den Geburtsvorgang.
Genau, also da geht es um den ganzen Übergang in die Mutterschaft. Aber ihr Alleinstellungsmerkmal ist quasi das Jüdischsein, das sie verbindet mit der Klientin, die sie begleiten. Im Gegensatz zu anderen Doulas, die es ebenfalls gibt in der Schweiz, die große Mehrheit, die nicht jüdisch ist und die dann diverse Frauen begleitet aus allen möglichen kulturellen und sozialen Schichten.
Gibt es für orthodoxe Jüdinnen denn besondere entweder Regeln oder vielleicht auch besondere Ressourcen während der Schwangerschaften der Geburt?
Es gibt gewisse Gebete, die man während der Geburt und auch während der Schwangerschaft spricht, die dann teilweise auch die Doulas für sie sprechen oder mit ihnen sprechen. Und ein großer Unterschied zur nicht-jüdischen Geburt, sage ich jetzt, ist, dass orthodoxe jüdische Männer ihre Frauen bei der Geburt nicht berühren dürfen. Und so gewisse Hilfestellungen für die Gebärende gar nicht möglich sind und diese dann von der Doula übernommen werden. Das ist beispielsweise den Rücken zu massieren, ein Glas Wasser zu reichen, sie zuzudecken. Dinge, die wirklich haptisch mit dem Berühren des Körpers zu tun haben.
Jüdische Doulas, da ist ja dann schon ziemlich deutlich, inwiefern das auch ein religionswissenschaftlich spannendes Thema ist. Bei diesem anderen Feld, also eher diesem Alternativ, vielleicht sogar esoterischen New Age-Feld, gibt es da auch so spezifische Dinge, also Ressourcen für Frauen?
Ja, mir ist aufgefallen, also nicht bei allen, aber bei einem Großteil der Doulas, die ich kennengelernt habe im Rahmen meiner Forschung und auch darüber hinaus, wie die mediale Präsenz das, wie sich das zeigt, oder von Frauen, die von anderen Doulas erzählt haben, ist das Feiern des Übergangs ein großer Moment, also diese Rite de Passage tatsächlich, also das Feiern der Schwangerschaft als Übergang in die Mutterschaft und dann aber auch der Übergang wieder nach dem Wochenbett wieder zurück zum Körper. Also das ist dann ein Ritual, das sich beispielsweise Closing the Bones nennt, dass man dann aktiv so begeht, dass die Mutter ihren Körper wieder zurück hat. So ist dann eine Deutung beispielsweise.
Kannst du erzählen, wie das aussieht? Also ich habe keine Ahnung und ich nehme mal an, Andi auch nicht.
Nee.
Es gibt kein Patentrezept, wie es genau abläuft. Wichtig, immer in diesen Ritualen, so habe ich es erlebt und wurde es mir erzählt, ist, dass es ein sicherer Raum sein soll für die Frau. Es geht da immer um die Mutter im Mittelpunkt. Häufig werden Rituale mit ihren Freundinnen, mit nahen Verwandten, mit ihnen positiv lieben Personen, die meistens eben weiblich sind, gestaltet. Gerade im Closing the Bones wird ein Rebozo, das ist ein großes Baumwolltuch, wird wirklich eng auch um die Mutter geschlungen und das soll symbolisieren, dass sie wieder eng bei sich zusammen ist. Und es wird auch auf diese anatomische Veränderung Bezug genommen, bei der sich eben beispielsweise ein Becken weitet und dann wieder verengt nach der Geburt und nach der Wochenbettzeit. So wird das beispielsweise begangen, viel auch mit Kerzen und visuellen Aspekten wie Bilder. Man bringt Blumen mit, teilweise gibt es auch Bauchbemalungen, dass man dann wirklich auch dieser Bauch, der eben kein Schwangerschaftsbauch mehr ist, sondern wieder ein nicht schwangerer Bauch, dass der dann auch berührt wird und dass man mit dem interagiert quasi, genau.
Und gibt es denn da in anderen Religionen nicht auch so Praktiken? Also das müsste ja, würde ich jetzt ganz naiv davon ausgehen, dass das eben auch ja Bedürfnisse sind, die es schon sehr lange gibt, die dann eben zum Teil über religiöse Praktiken schon abgedeckt wurden, oder
Also gerade jetzt diese Übergangsrituale, die ich erwähnt habe, die referieren meistens auf Native American, Indigenous Rituale. Das wird teilweise reflektiert, teilweise auch nicht. Dann wird es einfach übernommen oder abgeändert. Vielleicht weiß man auch nicht darum, dass das schon etwas Älteres ist, dass es schon in einer gewissen Form gab. Und sonst ist natürlich der Übergang in die Mutterschaft und dieser liminale Status und dieser mitunter auch gefährliche Status der Geburt, bei dem man zwar weiß, wann er beginnt, aber man weiß nicht so genau, wann er endet und wie er endet und mit wie vielen lebenden Menschen er endet, der wird natürlich verschiedentlich begangen. Genau, also da könnte man auch sagen, dass Namenszeremonien teilweise ein Abschluss des Prozesses sind, den es in verschiedenen religiösen Traditionen so gibt.
Ich habe auch stark den Eindruck, dieses sich um den Körper der Frau in dieser Art und Weise kümmern, steht schon sehr in dem Zusammenhang in unserer Gesellschaft jetzt, dieses Betonen, einen positiven Bezug zum eigenen Körper zu haben. Und das hat sich ja schon sehr geändert. Also wie man mit dem Körper umgeht, aber auch wie, welche Vorstellungen einem vertraut oder nicht vertraut sind. Ich war gestern Abend bei einem Geburtstagsessen eingeladen und da kam lustigerweise das Thema auf, dass eine junge Frau, die schätze sie so auf 20, sagte, ja, also wie das denn wäre, ob ich damals die Plazenta auch gegessen hätte. Und ich kam gar nicht zum Antworten, weil also das Entsetzen groß war am Tisch. Also einige fanden die Vorstellung ganz, ganz schrecklich. Und dann wurde ganz kurz darüber gesprochen, ob man das für völlig abwegig hält oder ob das etwas ist, was ja durchaus eine sinnvolle Vorstellung ist. Also ein junger Mann am Tisch war dann sehr interessiert daran, ob das nicht wahrscheinlich sehr gesund sei und viel Nährstoffe hätte. Und ja, man weiß ja auch, dass Plazenta in der Kosmetik, glaube ich, sehr verwendet wird. Aber da ist mir nochmal deutlich geworden, dass zwischen den unterschiedlichen Generationen von Frauen, aber auch von Männern, die da anwesend waren, die Reaktionen extrem ja verschieden waren auf diesen Vorschlag oder diese Frage.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie jetzt die Doula-Arbeit ansetzen könnte. Also bei der Doula-Arbeit wäre es dann klassischerweise so, dass die Schwangere die Doula im Laufe ihrer Schwangerschaft kennenlernt. Sie treffen sich das erste Mal, sie merken, doch, man könnte sich das vorstellen, zusammen mehrere Wochen immer mal wieder in Kontakt zu sein und diese Geburt gemeinsam dann zu absolvieren. Und dann würde vielleicht die Schwangere mit diesem Plazenta-Vorschlag kommen, ja, dass sie nicht wüsste, was sie mit der Plazenta tun solle. Oder die Doula bringt das Thema ein. Hast du eine Ahnung, was passiert damit? Sonst ist es medizinischer Abfall, es wird entsorgt. Man kann das aber auch aufheben, wenn man das möchte, und mit nach Hause nehmen. Und so würde das dann vonstatten gehen, dass die Schwangere sich das überlegen kann und sich dann auch notieren könnte. Bitte erinnere mich nach der Geburt daran, weil vielleicht erinnere ich mich nicht oder ich habe nicht einen Kopf dafür und vielleicht habe ich keinen Partner oder mein Partner ist dann vielleicht mit dem Neugeborenen beschäftigt, wie auch immer. Und das dann als Beispiel ausgelegt wird, wie eben die Doula sich um Bedürfnisse der Schwangeren kümmern kann, damit sie nicht auch noch daran denken muss beispielsweise oder weil man vielleicht davon ausgeht, dass das medizinische Personal vermutlich nicht daran denkt oder je nachdem, wie die Geburt verläuft, auch einfach andere Dinge dann gerade akuter sind, als sich um die Plazenta zu kümmern. Und das ist dann wie ein Beispiel, das ich jetzt finde, das passt jetzt gut in diese Körperdebatte hinein, dass es auch darum geht, dass die Doula Anstöße geben kann, was man eigentlich selber möchte. Wie würde man sich denn wohlfühlen mit dem Körper? Was möchte man? Möchte man gedämpftes Licht? Fühlt man sich unwohl, wenn man nackt ist? Möchte man, also solche Dinge, die man sich vielleicht nicht überlegt davor, weil man es auch nicht weiß. Viele Frauen haben noch gar nie geboren oder hatten eine traumatisch erlebte erste Geburt und möchten das anders erleben in einer Folgeschwangerschaft. Und die Doula kann da von außen Inputs geben.
Also gerade die Thematisierung des Geburten möglicherweise für die Kinder, aber vor allen Dingen auch für die betreffenden Frauen sehr traumatisch sein können und lange Folgen haben können für die Frauen. Das ist schon auch ein Thema, was eher jüngeren Datums ist, oder? Also abgesehen von dieser eben sehr kritischen Position, die so in den 70er Jahren entstand, aber eher in einem alternativen Milieu war.
Ja, also ein Umgang damit ist der Roses Revolution Day. Der findet jeweils am 25. November statt. Und zwar ist das der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und da wird jeweils vor der Klinik oder der gynäkologischen Praxis oder wo auch immer der als gewaltvolle Übergriff empfundene ja, Tatbestand, passierte, eine Rose hingelegt. Und so ist das einerseits für die betroffene Frau eine Möglichkeit, das ja zu artikulieren überhaupt, das zu begehen, zu wissen, dass an dem Tag viele andere Frauen auch an ein ähnliches Erlebnis denken. Also dieses Kollektive kann helfen. Aber auch für die Gesundheitskliniken ist das ein Signal und das wird auch gehört und gesehen. Also ich weiß vor allem auch von Hebammen, die auch quasi dankbar sind um dieses Signal, dass sie wissen, ihre Arbeit ist, es ist wichtig, wie sie begleiten. Mhm. Die nehmen das sehr ernst. Also ich habe den Eindruck, dass es, auch wenn es quasi als Kritik an der Institution ist, dass die Institution das sehr sieht, dieses Zeichen. Genau.
Ja, ich glaube, das hat sich unglaublich verändert. Ja. Also das habe ich selber schon gemerkt bei diesen drei Kindern, wobei von den dreien, alles drei waren geplante Hausgeburten. Jetzt in meinem Fall in Deutschland ist da die Szene etwas anders und die dritte wurde dann eine Klinikgeburt. Aber da hat sich schon sehr viel getan.
Ja.
Es sind zwei Sachen, die mir noch wichtig wären jetzt im Gespräch. Das eine ist die Frage nach der Ausbildung von Doulas. Also ich könnte mich theoretisch als Doula bezeichnen, aber üblicherweise bringt man ja eine gewisse Form der Ausbildung mit. Und dann, ich sage es gleich im Vorgriff, eben dieses dritte Feld, zu dem du auch geforscht hast, Doulas im Asylwesen.
Ja, es gibt
Ausbildung.
Genau, Ausbildung.
Stichwort.
Es gibt verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz. Auch in den letzten Jahren haben sich neue Ausbildungsmöglichkeiten eröffnet. Es sind alles Kurse, die verschieden lang dauern. Fast allen gemeinsam ist, dass man eine Geburt begleitet haben muss im Rahmen der Ausbildung und diesen auf irgendeine Art reflektieren muss, meistens in einem Bericht oder etwas.
Ja.
Auch da ist in allen Schulen wichtig, dass die angehenden Doulas lernen, wie die Phasen der Geburt sind. Also sie haben schon ein gewisses Know-how, was passiert, aber sie haben eben klar nicht den medizinischen Impact. Da geht es dann darum auch, was gibt es für andere Fachpersonen, die man hinzuziehen könnte. Mhm. Also wenn eine Frau ja in einer depressiven Verstimmung ist, wen kontaktiert man da? Und vielleicht ist da auch der Link wichtig zum Asylkontext, den du erwähnt hast, dass das immer häufiger kommt, dass man auch Frauen, die im Asylsystem in der Schweiz sind und Asyl suchen und schwanger sind, dass man da vom Gesundheitspersonal teilweise auch Doulas engagiert, weil man eben sagt, es gibt keine kontinuierliche Begleitung. Das Asylsystem hat eine eigene Zeit, hat einen eigenen Rhythmus und teilweise wird da sehr schnell, man sagt, dem transferiert, wenn eine asylsuchende Person in eine andere Asylunterbringung gebracht wird. Das passiert dann inner Tagen und teilweise hinken dann medizinische Berichte nach. Teilweise weiß man nicht, wo steckt eigentlich die Person.
Ja, und das liegt nicht an der betreffenden Person, sondern liegt am Asylwesen. Also dass sehr innerhalb von kurzer Zeit informiert wird, jetzt geht's in eine andere Asylunterkunft und das kann während einer Schwangerschaft durchaus mehrfach vorkommen.
Genau, und das kann dann auch Konsequenzen nach sich ziehen, wenn man über eine kurze Zeit vielleicht nicht weiß, wo die entsprechende schwangere Person ist. Und mit einer Doula gäbe es immerhin die Möglichkeit dieser Kontinuität, dass die Doula während der Schwangerschaft die Frau begleitet, auch wenn noch unklar ist, wo sie dann eigentlich gebären wird, falls sie transferiert wird.
Ja.
Und das ist aber ein schwieriges Feld, weil die Doulas halt als nicht medizinisches Personal nur schwierig Zugang haben in die Asylzentren. Und auch da natürlich die Fluktuation der Mitarbeitenden der Asylzentren sehr hoch ist. Das heißt, es ist personalisiertes Wissen, das verloren geht, wenn entsprechende Personen die Institution verlassen. Also da gibt es bestimmt noch Luft nach oben, aber auch da ist eigentlich die Bemühung da, dass man sich um diese Zusammenarbeit bemühen möchte. Ob das spezifisch Doulas sind oder ob man die Hebammenkompetenz da vergrößern möchte, das sind dann unterschiedliche Ansätze. Aber man sieht zumindest, dass die Frauen eigentlich mehr bräuchten. Genau.
Vermutlich muss man auch davon ausgehen, dass Frauen im Asylkontext besondere Probleme und Herausforderungen schon mitbringen aufgrund ihrer Fluchtsituation und der Erfahrungen, die sie da gemacht haben. Und dass sich das niederschlägt jetzt auf nicht gerade eine glückliche Schwangere, die im Abendsonnenschein im Schaukelstuhl vor einem kleinen Babywiege sitzt oder sowas.
Ja, genau.
Aber werden die dann bezahlt und organisiert vom Staat, also weil diese Frauen ja weder die Kontakte wahrscheinlich noch finanzielle Mittel noch irgendwie Möglichkeit haben. Also das ist dann etwas, was jetzt versucht wird zu etablieren von irgendwie staatlicher, oder sind das irgendwelche Hilfsorganisationen, oder wer kümmert sich denn darum, dass das jetzt quasi passiert?
Da gibt es keine fixe Institution, die sich darum kümmert. Ich weiß, dass eine Asylinstitution sich darum bemüht hat, eine freiwillige Geburtsbegleiterin, hat man das dann genannt, gesucht hat über ein Inserat und eine auch gefunden hat, die dann spezifisch zwei Frauen begleitet hat während Schwangerschaft und Geburt, in enger Zusammenarbeit mit den diensthabenden Hebammen, die jeweils immer eingeteilt sind in diesen Asylzentren. Mhm. Viele Doulas bieten auch so Pro Bono-Begleitungen an für mehrfach marginalisierte Frauen. In einem anderen Kanton gibt es auch...
Kannst du kurz sagen, was mehrfach marginalisierte Frauen sind? Ein Beispiel vielleicht.
Ja, eine schwangere asylsuchende Frau wäre beispielsweise eine mehrfach marginalisierte Frau, weil sie einerseits als asylsuchende Person bereits einer Marginalisierung obliegt. Dann ist sie auch noch, ist sie eine Frau im Asylsystem. Das ist,
kommt seltener vor als
kommt
Männer.
Kommt seltener vor. Und dann ist sie auch noch schwanger. Also das sind dann
und möglicherweise hat sie den dazugehörigen Vater gar nicht dabei.
Genau, und mit großer Wahrscheinlichkeit ist sie auch traumatisiert über sexuelle Gewalt.
Ja.
Genau. Also es gibt da verschiedene, einfach im kleinen Rahmen, Möglichkeiten, wie man das handhaben kann. Es gibt dann schon verschiedene Organisationen, die dann jeweils für eine konkrete Frau eine Begleitung organisiert, oder eben ein Projekt, das lief in einem anderen Kanton, das diese Betreuung von Frauen, die auch von asylsuchenden Frauen, aber grundsätzlich von Frauen, die zusätzliche Unterstützung brauchten, die dann eine Doula-Begleitung bezahlt bekommen haben, oder auch einfach Doulas selbst, die das gratis anbieten, weil sie einfach pro Jahr beispielsweise eine Begleitung Frauen ermöglichen möchten, die sich das sonst nicht leisten könnten. Häufig läuft das aber auch einfach über Kontakte, beispielsweise dieser Hebammen, die dann in Zürich unterwegs sind, die dann in ihrem Bekanntenkreis fragen. Und dann ist es vielleicht auch nicht die ganze Zeit, aber dann hat man jemanden, der immer begleitet zu den Arztterminen, jemand, der nur bei der Geburt ist. Eigentlich, und das wurde mir sehr klar bei der Forschung, jegliche zusätzliche Zuwendung ist gut. Egal in welcher Form und wie häufig sie passiert, genau, weil einfach zu wenig davon da ist.
Ja, und möglicherweise ist die Doula dann auch die einzige Person, die eine kontinuierliche Bezugsperson überhaupt darstellt. Also wenn die Schwangeren mehrfach während ihrer Schwangerschaft von einem Zentrum ins nächste umziehen müssen.
Genau, und problematisch dabei ist natürlich das Sprachproblem, das eigentlich fast immer herrscht, und dass sowieso zu wenig Geld für DolmetscherInnen da ist und die Doulas aber keinen Zugriff darauf hätten, weil sie eben nicht medizinisches Personal sind und so nicht über diese Funktion Zugriff auf diese Dienste hätten. Und dann muss man über Google Translate oder über Bekannte, die dann vielleicht dieselbe Sprache sprechen, telefonieren, und das ist auch mit großen Schwierigkeiten verbunden.
Diese besonderen Herausforderungen, oder eigentlich muss man ja ehrlicherweise sagen, Probleme und Risiken, du nickst auch, Andi nickt auch, den Frauen im Asylwesen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt ausgesetzt sind, die wurden von einer Studie der Berner Fachhochschule gerade analysiert, und wir werden diese Studie in den Shownotes verlinken. Das Thema Doulas, Geburt, Umgang mit dem eigenen Körper, auch das Bewusstsein, selber entscheiden zu wollen, das scheint mir ein Thema, was wirklich sehr gut in unseren Zeitgeist passt. Also in das Bewusstsein von Frauen, nicht ausgeliefert sein zu wollen, einer Institution, selbst wenn die für sie da ist, wie das natürlich bei einer Geburtsklinik der Fall ist, sondern dem ausgesetzt zu sein, sondern eben selber entscheiden zu wollen. Und dass es da sehr viele religiöse und spirituelle Bezüge gibt, das finde ich eben spannend, gerade auch in deiner Forschung. Insofern ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein heute.
Danke dir.
Ja, das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, uns wieder zuhören, wenn wir das nächste Mal in 2 Wochen online sind. Und Sie können uns auch sehr gern auf Instagram folgen. Erleuchtung_garantiert. Uns auch natürlich sowohl auf den Podcast-Plattformen und auf Instagram bewerten. Das hilft uns, Redaktion und Technik kommen wie immer von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und dann bis zum nächsten Mal.